Vielen Dank für dieses Duett, was wir hören durften. War natürlich nicht die ganze Jugend, war nur Ruhid mit seiner Schwester und begleitet von Olga. Ich soll noch ganz herzliche Grüße bestellen. Wir sind ja auf Reise gewesen und sind jetzt gestern Abend wiedergekommen, waren zuerst bei der Orgeleinweihung in der Schweizer Gemeinde Basel-Hollet. Die Geschwister lassen ganz herzlich grüßen und haben sich gefreut über den Dienst, auch vom Chor, die Unterstützung, die die Gemeinde dadurch durch unseren Chor empfangen durfte. Es war eine sehr schöne, feierliche Einweihung der Orgel. Waren ungefähr 300 Personen da und 70 Leute, denke ich, haben den Chor gebildet, 80 Leute. War also eine schöne, große Gemeinde und auch euch, glaube ich, die ihr mit wart, hat es gut getan. Von daher lässt auch der Kurt ganz herzlich grüßen, auch natürlich meine Schwiegermutter. Und Dani und Christine sind mit uns verbunden und grüßen uns ganz herzlich. Wir haben auch Jana und Ann-Christine getroffen. Sie lassen auch ganz herzlich grüßen. Und auch Susan vom Hemberg lässt die Gemeinde herzlich grüßen. Dann habe ich noch eine Karte mitbekommen von Werner und Brigitte Köhler, die ja bei der Missionskonferenz hier waren. Und sie schreiben: Liebe Geschwister in Lübeck, es war sehr schön bei euch. Vielen Dank für alle eure Liebe und die große Gabe, die wir für das Missionshaus mitbekommen haben. Bald soll die Heizung in der Sonne und im Arlis umgebaut werden und dafür ist auch diese Gabe gedacht. Danke. Wir sind gut gelandet und die Arbeit ist wieder wunderschön. Jetzt freuen wir uns, dass die vielen Brüder da sind. Seid alle ganz herzlich gegrüßt, eure Werner und Brigitte und Team. Das ist jetzt in dieser Woche gewesen. Von Mittwoch bis gestern war das Brüdertreffen auf dem Hemberg in der Schweiz. Ich war jetzt dann auch diese Tage da und wir waren ungefähr mit 70 Brüdern aus ganz Deutschland, aus Österreich und Elsass und der Schweiz und auch aus Luxemburg da zusammen. Und unter anderem lassen dann einzeln ganz herzlich grüßen. Ich hoffe, ich habe sie alle so noch zusammengekriegt. Also Werner und Brigitte Köhler, dann Thilo Ziegler, der ja im vorletzten Jahr bei der Missionskonferenz da war aus Bayern. Dann Michael Happle lässt herzlich grüßen. Hartmut Romberg, haben wir ja schon einmal gehört jetzt von Michael. Und Hartwig Reifel lässt auch herzlich grüßen aus der Pfalz. Bernhard Bolanz aus Friedrichshafen und sein Schwiegervater Werner Josaitis. Und auch Peter Hegnauer. Wer den Namen nicht so ganz kennt, er ist vielleicht besser bekannt als der Großpapa. Wer sich an den Großpapa erinnert, der erinnert sich dann auch an Peter Hegnauer. Das war er, der Großpapa. Ja, das war sehr schön, dieses Brüdertreffen. Wir haben uns sehr gefreut, dort zusammen zu sein. Und ich möchte euch heute Morgen einfach daran ein bisschen teilhaben lassen. Das Thema hieß gesunde Familien, gesunde Gemeinden. Das Thema der gesunden Familien ist ein sehr wichtiges Thema, wird immer mehr auf den Konferenzen behandelt. Wir hatten das im letzten Jahr, glaube ich, auch auf der Mai-Konferenz, dieses Thema über gesunde Familien, gesunde Gemeinden. Warum ist es ein so sehr wichtiges Thema? Weil wir heute immer mehr kranke Familien haben. Das liegt an unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Der Teufel setzt alles daran, um die Familien zu zerstören. Das müssen wir als Gotteskinder wissen, dass das kein Geheimnis ist. Es ist ganz offiziell publik, dass alles sich dran macht, um die Familien zu zerstören. Damit wird der Kern der Gemeinde zerstört. Ein Satanist hat einmal soll ganz offen bekannt haben, er betet dafür, dass die christlichen Familien zerstört werden. Das sehen wir heute also auch in den Auswirkungen und das muss uns bewusst sein. Deshalb wollen wir als Gotteskinder, als Gemeinde, als Christen einfach dagegen steuern, um Fundamente, Grundlagen zu legen und ganz besonders einfach Familien zu stärken in dem Bewusstsein der Familie als kleinste Zelle von Gott gegeben in die göttliche Ordnung hinein. In der Begrüßung am ersten Abend war das Thema so als Einleitung und Information: Warum sind gesunde Familien wichtig für gesunde Gemeinden? Dann kamen am Donnerstag einige Themen, unter anderem auch am Nachmittag Seminare. Wie kann man mit Doppel-N zur Stille kommen? Und dann auch ein Seminar über den Büchermarkt und die aktuelle Entwicklung. Auch der Büchermarkt ist sehr, sehr angegriffen, tendenziell auch in diese Richtung da, dass wir auch da vom christlichen Bereich etwas entgegenzusetzen haben. Dann über die Männerarbeit, ein Workshop und Gemeinde als Familie. In diesem letzten Seminar bin ich dann gewesen und möchte euch das heute Morgen einfach mitteilen, was dort gesagt worden ist in diesem Seminar der Familie. Dieses Seminar ist eingeteilt, Gemeinde als Familie, in verschiedene Themen, verschiedene Überschriften. Als erstes, wie kommt man in die Familie hinein, in die Familie Gottes? Was ist das Erkennungszeichen der Familienzugehörigkeit? Wie ist das Verhältnis unter den Familienmitgliedern, die Unterschiede in der Familie, Kinder, Jugendliche, Väter und Mütter? Und da möchte ich am Anfang lesen, wie man da in diese Familie Gottes, in die Gemeinde hineinkommt. Als erstes im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Wir werden eine ganze Reihe von Bibelversen heute Morgen lesen. Wer es aufschreiben möchte, um das nochmal nachzulesen, sollte sich dann einfach die Notizen dementsprechend machen. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Das ist dieses Nikodemus-Gespräch. Jesus antwortete dem Nikodemus und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hier sagt Jesus uns jetzt ein grundlegendes, wichtiges Wort, und dieser Vers sagt uns, dass Gottes Wort der Same ist. Der Same, der in unser Herz hineingelegt wird. Wir haben es vorhin gehört, am Freitag war das ja wohl das Thema in der Bibelstunde, von dem Seemann, der den Samen streut. Was für ein Herz haben wir, das diesen Samen aufnimmt? Ist es steinig, hart und fest gegen Gott? Oder ist es nur oberflächlich, wo man schnell begeistert ist für Jesus und dann hat man aber keine Wurzel, um gegründet zu sein? Oder ist es auf den Weg gestreut, wo man sagt, ich will nichts wissen von Gott, lass mich in Ruhe damit? Oder fällt das Samenkorn in ein gutes, feines Herz, wo es aufgeht und viel Frucht bringt? Das ist das, was uns das Wort Gottes vermittelt. Gottes Wort ist der Same, der ausgestreut wird. Und Jesus sagt, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also Jesus weist hier darauf hin, er muss von Neuem geboren werden. Und das ist dann ja auch der zweite Punkt. Das geschieht nicht so von uns heraus. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 und 13, da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht nach dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das Wort Gottes fordert uns auf, wenn das Samenkorn in unser Herz hineingefallen ist, dass wir eine Entscheidung treffen. Nicht von Menschen überredet, sondern durch Gottes Geist, durch das Wort Gottes, das an unseren Herzen wirkt, soll diese Entscheidung in uns getroffen werden. Aber es liegt an uns, wir müssen eine Entscheidung für Jesus treffen. Wir lesen nirgends davon, dass wir in die Familie Gottes hineinwachsen oder dass wir durch eine christliche Erziehung hineinschlüpfen oder dass wir durch einen Taufschein jetzt zur Familie Gottes gehören. Das finden wir nirgends in der Bibel. Wir finden aber diese klare Aussage, wo es heißt, wir müssen von Neuem geboren werden. Und wer nicht neu geboren wird, gehört auch nicht zur Familie Gottes. Das ist ein Selbstbetrug. Wir müssen von Neuem geboren werden, Sonst gehören wir nicht zur Familie Gottes. Wir gehören vielleicht zu einer Kirche. Wir gehören vielleicht zu einer Gemeinde. Mag auch eine bibeltreue Gemeinde sein. Mag auch alles wunderbar und schön gehören sein. Aber wir gehören nicht dazu. Wir gehören nicht zur Gemeinde Gottes, wenn wir nicht hineingeboren sind. Wir sehen das ja in einer Familie. In einer Familie, wie kommt man zu einer Familie? Wie kommen die Kinder in eine Familie? Geht man dahin und sagt, hoppla, du bist jetzt hier in meine Familie mit hineingekommen? Nein, die Kinder werden hineingeboren. Sie werden gezeugt und sie werden hineingeboren in die Familie. Das ist das Wichtige. Wir haben viele Gäste in der Familie, aber die Kinder sind hineingeboren. Und das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende, dass wir, kommen wir nachher auch noch drauf, dass es dann, dass wir wiedergeboren sind. Im 1. Petrus lesen wir das dann, wo uns das Wort dann noch einmal klar vor Augen stellt. 1. Petrus 1, Vers 3. Ich werde die Verse einfach lesen. Ich warte nicht, bis alle das aufgeschlagen haben. Deshalb empfehle ich euch, schreibt euch die Verse erst auf und hört dann vielleicht einfach nur zu, weil es sonst zu lange gehen würde. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hier sagt uns die Schrift, dass wir wiedergeboren sind durch Jesus Christus zu einer lebendigen Hoffnung. Und Vers 23 noch dazu, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Hier wird uns noch einmal ganz klar unterstrichen und mitgeteilt, Gottes Wort ist das Samenkorn, das in unsere Herzen hineinfällt. Wir haben die Entscheidung zu treffen und werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, wir werden Gottes Kinder und Gott wird unser Vater sein. Epheser 3, Vers 15. Epheser 3, Vers 15. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Gott ist damit unser Vater geworden. Und da ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Nur in der Bibel finden wir diesen Ausspruch, dass wir Gott als unseren Vater nennen dürfen. Keine Religion auf der ganzen Welt hat dieses Privileg oder dieses Vorrecht, Gott als Vater anzusprechen. Nur in der Bibel, im Christentum, finden wir diesen Ausspruch, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen, weil er unser geistlicher Vater ist, weil wir wiedergeboren sind zu dieser lebendigen Hoffnung. Und deshalb heißt es dann auch im Epheser 5, Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind nicht mehr in dem Gaststatus, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind Bürger, Miterben. Das sind die Worte, die die Bibel an verschiedenen Stellen benutzt, um uns das zu zeigen und zu sagen, wir sind nicht mehr Gäste. Fühlst du dich als Gast in Gottes Reich? Dann bist du noch nicht wiedergeboren. Du darfst sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Miterbe der himmlischen Verheißung. Das hat nichts mit Anmaßung oder Hochmut zu tun. Das hat etwas mit Glauben und Gottvertrauen zu tun. Dass wir Gottes Wort ernst nehmen. Dass wir die Verheißungen, die Gott uns gibt, dass wir sie annehmen und dass wir sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, weil ich in die Familie Gottes hineingeboren worden bin. So wie ich weiß, dass ich in die Familie Marwede einmal vor vielen, vielen Jahren hineingeboren worden bin, so weiß ich auch, dass ich in die Familie Gottes hineingeboren worden bin. Durch Gottes Wort, durch Gottes Gnade. Das ist wunderbar, wenn wir das wissen dürfen. Also wir kommen in die Familie Gottes durch das Wort Gottes, welches der Same ist, und durch die Wiedergeburt werden wir aufgenommen, wenn wir eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben. Was ist jetzt das Erkennungszeichen, dass ich zur Familie gehöre? Als erstes Markus 3 sagt Jesus Christus uns selbst, was das Erkennungszeichen ist. Markus 3, Vers 31. Markus 3, Vers 31 und folgende. Und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die Jünger, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also wir sehen als Erkennungszeichen unter den Gotteskindern ist das, wer den Willen Gottes tut. Jesus sagt hier ganz klar, wer den Willen Gottes tut, der ist sein Bruder, seine Schwester, seine Mutter. Also es geht hier darum, Gottes Willen zu erkennen. Wenn ich wiedergeboren bin, dann tue ich Gottes Willen. Das heißt, ich tue nicht mehr meinen Willen, sondern ich stelle meinen Willen unter die Autorität Gottes. Das heißt es, den Willen Gottes zu tun. Und das Zweite ist in Matthäus 7. Matthäus 7, Vers 20 bis 24. Matthäus 7, Vers 20, denn an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, dem vergleiche ich einen klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Hier sehen wir also, dass es nicht um die vielen Taten geht, sondern dass es hier um Frucht geht. Es können viele Taten geschehen und man kann viel tun, aber Jesus möchte Frucht haben. Und wenn wir hier sehen, was diese Menschen sagen, wir haben geweissagt, wir haben sogar Dämonen ausgetrieben, Exorzismus betrieben. Und wir haben viele gute Taten getan. Und Jesus sagt, ihr Übeltäter. Sind wir da nicht manchmal ganz groß auf dem Holzweg, dass wir meinen, wo Weissagung ist, da muss es doch mit Gottes Geist zugehen. Und wo Dämonen ausgetrieben werden, da muss doch Gott persönlich in der Mitte sein. Und Jesus sagt, ihr Übeltäter. Oftmals wissen wir als Gotteskinder nicht, dass Dämonen auch ausgetrieben werden durch Beelzebub, durch den Teufel. Im Heidentum kennt man das ganz klar, dass die Zauberer Kranke heilen und dass Flüche ausgesprochen werden und dass genauso diese Flüche durch andere wieder gebunden werden und alles geschieht unter des Teufels Herrschaft. Deshalb dürfen wir uns davon nicht verblenden lassen. Jesus sagt, ihr Übeltäter, auch wenn ihr Dämonen ausgetrieben habt, es ist ein Irrtum, ihr seid auf der falschen Seite. Es geht um die Frucht, nicht um die Taten. Und was ist die Frucht? Galater 5 wird uns die Frucht beschrieben. Auch hier meinen viele Gläubige, Frucht ist es, wenn ich andere Menschen zu Jesus führe. Das ist wunderbar, das ist schön, das ist unser Auftrag. Aber die Schrift sagt uns, was Frucht bedeutet. Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Hier sehen wir etwas von der Frucht. Wenn ein Prediger Hunderte oder Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus führt und hat die Liebe nicht oder hat die Geduld nicht oder hat die Sanftmut nicht, dann müssen wir fragen, ist das Frucht oder ist das eine gute Tat? Gott sucht die Frucht. Und die Frucht ist das Erkennungszeichen eines Wiedergeborenen, eines Gläubigen. Und diesen Maßstab müssen wir persönlich für uns ansetzen. Diesen Maßstab muss ich an mich anlegen. Diesen Schuh muss ich mir anziehen. Jeder Einzelne von uns, der sich wiedergeboren nennt, muss diesen Schuh anziehen und sich fragen, habe ich Frucht des Geistes? Das ist das, was Gott sucht und was Gott uns sagt, was ein Erkennungszeichen ist, wer zur Familie gehört. Und daran wenn wir an dieser Frucht des Geistes prüfen, nicht nur wir jetzt als Lübecker Gemeinde, sondern wenn Gemeindeleiter, Älteste, Brüder, Verantwortliche in einer Gemeinde anhand dieses Wortes prüfen, ob ein Gläubiger Frucht hat, wenn er darum bittet, in die Gemeinde aufgenommen zu werden, dann werden die Gemeinden sicherlich dezimiert werden, kleiner werden. Aber die Gemeinden werden reiner. Und ich habe in einer Brüderbesprechung dort gesagt, es geht uns nicht um die Quantität, eine große Gemeinde zu haben. Es geht um die Qualität. Weil ein Bruder sagte, ja, wenn ich dem das sage, dann wird er aus der Gemeinde laufen und nicht wiederkommen. Haben wir keine Angst davor. Die Gemeinde wird reiner. Es geht nicht darum, viele Mitglieder oder viele Leute zu haben. Es ist natürlich schön, wir freuen uns über jeden, der auf dem Weg ist in der Nachfolge. Aber wir müssen die Prioritäten Gottes, die Maßstäbe Gottes anwenden und ansetzen. Ansonsten sind wir nur noch ein Unterhaltungsverein. Es geht um die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Und jetzt schweife ich einfach ab hier von dem Thema. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit, so sagt es uns die Schrift. Und die Welt ist voller Lüge. Und der Teufel regiert in dieser Welt der Lüge. Und die Gemeinde ist das einzige Bollwerk gegen den Geist dieser Welt, gegen den Strom dieser Welt. Und da stehen wir als Gotteskinder, als Gemeinde, als ein einsamer Fels in der Brandung. Aber dieser Fels steht fest. So sagt es uns die Schrift, die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Das müssen wir in unserem Herzen tragen, das muss uns bewusst sein. Die Welt ist von der Lüge regiert. Und der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Hier sehen wir, dass da zwei Sachen aufeinanderprallen. Und die Gemeinde, in der Gemeinde manifestiert sich die Wahrheit, soll sich die Wahrheit manifestieren. Das heißt, sichtbar werden, offenbar werden, gelebt werden. Deshalb ist die Wahrheit ein sehr großes Gut in der Gemeinde, in dem Leben der Gläubigen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wahr werden vor Gott und den Mitmenschen. Also, die Frucht ist das Erkennungszeichen der Familienzugehörigkeit. Das war jetzt der zweite Punkt. Wir sind wiedergeboren in die Familie hinein und tun den Willen Gottes und haben Frucht als Erkennungszeichen. Jetzt bin ich aber nicht der Einzige, der in der Familie Gottes lebt, sondern wir leben in einer großen Schar und in einer Vielzahl. Und die Frage ist jetzt, wie verhalten wir uns jetzt untereinander? Wie ist unser Verhältnis oder unser Verhalten mit den anderen Familienmitgliedern? Und da lesen wir als erstes im 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes 5, Vers 1 und 2. Wer da glaubt, dass Jesus sei der Christus, der ist von Gott geboren. Und wer da lieb hat den, der ihn geboren hat, das ist Gott, der liebt auch den, der von ihm geboren wurde. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Der Johannesbrief ist ja voll von dem Verhältnis unter den Gotteskindern zueinander. Der Johannesbrief beschreibt uns ja, wie wir als Gotteskinder untereinander, miteinander leben sollen. Und hier sehen wir, dass Johannes uns sagt, wenn wir glauben, dass Jesus der Christus sei, sind wir von Neuem geboren. Und wer Gott liebt, der liebt auch den anderen. Das ist die erste Voraussetzung. Lieben wir Gott, lieben wir auch die Geschwister. Grundsätzlich, egal wie sie aussehen, egal wie sie heißen, egal welche Kultur sie haben, egal welchen Charakter sie haben, wir haben Liebe für alle Gotteskinder. Das schließt nicht aus, dass man verschiedener Meinung sein kann oder dass man verschiedene Kleider trägt oder verschiedene Ansichten hat. Aber grundsätzlich lieben wir uns. Wir lieben den Vater und wir lieben die Geschwister. 1. Johannes 4, Vers 7. Ihr Lieben, lasset uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Dieser Vers unterstreicht das noch einmal, dass wir durch die Liebe zu unserem Nächsten zu erkennen geben, dass wir Gott lieben. Eine andere Bibelstelle sagt uns, wie können wir sagen, wir lieben Gott und lieben unseren Bruder und unsere Schwester nicht? Das reimt sich nicht, das stimmt nicht. Meine Liebe zu Gott ist Theorie. Sie wird Praxis, sie wird sichtbar in meiner Liebe zu meinem Nächsten. Und dann stimmt es. Und das ist das Erkennungszeichen in meinem Verhalten, in meinem Verhältnis zu dem Nächsten. 1. Johannes 2, Vers 29. So ihr wisset, dass er gerecht ist, so erkennet auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Das ist jetzt das dritte Zeichen, dass wir Recht tun, dass wir das Richtige tun, dass wir das, was wir aus dem Wort erkennen, auch praktisch ausführen. Wer Recht tut, der ist von Gott geboren. Und das trifft, muss für mich zutreffen, wie für uns alle. Daran erkennen wir uns, darin lieben wir uns, darin ehren wir Gott, unseren Vater. Dann gibt es Unterschiede in der Familie. Es gibt den Vater, es gibt die Mutter, es gibt die Kinder, es gibt die Jugend, je nach Status, je nachdem, wie die Familie gegründet ist. Da lesen wir auch aus dem 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 12 bis 14, schreibt Johannes uns etwas über die verschiedenen Altersstufen. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch und ihr habt den Bösewicht überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Hier wird uns als erstes etwas, sind viele verschiedene Begriffe, Kinder und Jünglinge und Väter und Jünglinge und Wiederväter und so weiter. Das müssen wir ein bisschen auf uns wirken lassen, vielleicht auch in der Stille ein bisschen vertiefen. Aber hier geht es als erstes im Vers 12 um die Kindlein. Liebe Kindlein. Das sind also die kleinen Kinder. Das sind also die Neubekehrten, die sich gerade bekehrt haben. Und da sagt er hier, ihre Sünden sind euch vergeben. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was mir auch ganz neu bewusst geworden ist. Ein Jungbekehrter, und das kann man jetzt nicht an Monaten oder Jahren festmachen, ihm sind die Sünden vergeben. Die Sündenvergebung bekommen wir ja bei der Bekehrung, wenn wir Buße tun und um Vergebung bitten. Aber hier unterstreicht Johannes noch einmal, liebe Kindlein, euch sind die Sünden vergeben. Warum? Ein Kindlein, einer, der frisch im Glauben ist, hat noch keine riesengroße Erkenntnis. Das heißt, er wird noch die eine oder andere Sünde tun. Es geht uns ja auch so. Aber bei einem Neubekehrten sind es vielleicht noch grobe Sünden und noch schlimme Sünden. Und da sollen wir als ältere, gereifte Christen nicht gleich sagen, du, das tut man nicht. Sondern wir sollen ihm zeigen, die Sünden sind dir vergeben. Ich erinnere an das Beispiel, das uns der Bruder Werner Köhler hier gesagt hat am Anfang des Monats auf der Missionskonferenz. Wenn ein Baby laufen gelernt hat oder gerade dabei ist zu laufen, was passiert? Es fällt auf die Nase. Und wie oft fällt es? 3-mal, 5-mal, 10-mal, 20-mal, vielleicht noch öfters. Sagen wir nach dem 3. Mal, ach, hat keinen Zweck, setzt den Kleinen in den Rollstuhl. Wir werden ihm immer wieder die Hand reichen und sagen, komm, steh auf, du schaffst das. Und irgendwann laufen wir alle. Aber wir geben doch nicht die Hoffnung auf und sagen, der schafft das nicht und das hat doch keinen Zweck. So ist es auch bei einem Baby im Glauben, bei einem Kindlein im Glauben. Wir sollen Geduld haben, Liebe haben, ihm die Hand reichen, ihm helfen, ihn nicht überfordern mit großen Erkenntnissen und Schriftauslegungen und sagen, hör mal als Gotteskind, da geht's lang. Nein, zeigen wir ihm einfach die Liebe und die Geduld. Das ist also sehr wichtig, dass wir hier ein Baby, ein Kind im Glauben nicht überfordern. Aber bei Kindern, wenn sie denn heranwachsen, muss man schon aufpassen, wenn einer nach 30 Jahren im Glauben immer noch die gleiche Sünde tut und immer noch auf die Nase fällt, dann muss man schon mal hinterfragen und sagen, so geht es ja nun nicht. Wir müssen also Unterschiede machen hier bei einem Jungbekehrten und einem, der schon im Glauben gereift sein sollte. Kommen wir vielleicht noch drauf. Und es gibt natürlich auch Kinderkrankheiten. Galater 4 schreibt Paulus von den Kindern. Galater 4, Vers 1 bis 3. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter, sondern er ist unter die Vormünder und Pfleger bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Satzungen. Hier sehen wir, dass die Kinder einen Vormund brauchen, dass die Kinder noch unmündig sind. Sie brauchen Anleitung. Sie sind zwar Erben des Reiches, weil der Vater es so bestimmt hat, aber sie sind noch unmündig. Die Verantwortung liegt noch nicht in dem Maß auf den Kindern wie auf einen im Glauben Erwachsenen. Deshalb brauchen die Kinder auch die Behütung der Gemeinde, die Begleitung durch die Gemeinde. Und es ist wichtig für einen Neugeborenen, überhaupt für einen jeden Christen, in einer Gemeinde zu sein. Kinder sind leicht beeinflussbar. Das sehen wir im Epheser 4. Wiederum schreibt Paulus das Epheser 4, Vers 14. Auf dass wir nicht mehr Kinder seien und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, uns zu verführen. Hier sehen wir, dass die Kinder sehr leicht, das sehen wir ja in dem natürlichen Umgang durch den Kindesmissbrauch und Kindesentführung, Kidnapping und so weiter, die Kinder sind beeinflussbar. Man beeinflusst sie hier zum Bösen. Man versucht sie zu begeistern für irgendeine Sache, oder man versucht, sie zu beeinflussen. Und hier warnt die Schrift uns davor und sagt, dass wir uns nicht wie Kinder benehmen sollen und uns beeinflussen lassen von allerlei Wind der Lehre. Und das wissen wir ja, dass die Verführung sehr, sehr geschickt sein kann und dass auch mancher Gläubige auf eine falsche Spur kommt, weil er die Schrift nicht genügend kennt und nicht genügend eingebunden ist in die Gemeinde. Dann brechen sie aus und versuchen, ihren eigenen Weg zu finden, gehen in eine andere Gemeinde, die nicht bibeltreu ist, sondern die eine Irrlehre hat, und gehen in die Irre. Deshalb ist es gut, sich einbinden zu lassen in eine Gemeinde, dass man Korrektur bekommt, dass man auf dem guten, schmalen Weg bleibt. Es sind ja einige Geschwister von uns gegangen, sei es aus Lübeck hier oder auch, dass sie umgezogen sind. Und ich habe ihnen immer wieder gesagt, bei uns ist nicht die Seligkeit gepachtet. Bei uns muss nicht jeder unbedingt Mitglied sein. Wir freuen uns über jeden, der hierher kommt, aber wir sind nicht die einzigen Gläubigen in Lübeck. Das müssen wir uns bewusst sein und müssen das wissen, dass auch andere die biblische Wahrheit klar verkündigen. Und deshalb war meine grundsätzliche Frage an jeden, der die Gemeinde verlassen hat: Wo gehst du hin? Hast du eine bibeltreue Gemeinde? Das war für mich wichtig, das ist der Grundsatz. Auch wenn ihm meine Nase nicht passt und er sagt, ich kann dein Gerede nicht mehr hören, ich wechsle die Gemeinde, geh mit Gottes Segen. Aber es muss eine bibeltreue Gemeinde sein. Keine Irrlehre, keine Sekte, keine Extratouren. Wenn es eine bibeltreue Gemeinde ist, ziehe mit Frieden. Wir brauchen die Einbindung in eine bibeltreue Gemeinde und Gemeinschaft. Das muss wichtig sein für uns. Denn nur da empfangen wir geistliches Wachstum. Dass wir uns nicht bewegen lassen von jedem Wind der Lehre. Das schreibt Paulus hier. Mal weht der Wind so, mal weht er so. Und viele Gläubige fallen drauf rein und sind oberflächlich, können nicht durchblicken, sondern lassen sich blenden von irgendwelchen äußeren Dingen und erkennen nicht den Geist, der dahinter steht. Deshalb ist das Eingebundensein in die Familie sehr, sehr wichtig. Es ist ja auch gut für die Kinder, wenn sie heranwachsen, die eigenen Entscheidungen treffen oder lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, dass sie um den Rat der Eltern fragen. Welch ein Segen ruht auf einem Jugendlichen, wenn er fragt um Rat nach den Eltern. Dass man nicht seinen eigenen Willen und Kopf durchsetzt. Viele Jugendliche holen sich eine blutige Nase, weil sie nicht auf den Rat der Eltern hören. Viele versuchen, ihren eigenen Willen durchzusetzen und laufen gegen die Wand, erleiden Schiffbruch. Und wir können uns manche Katastrophe im Leben ersparen, manches Leid, manches Elend, wenn wir auf den Rat der Eltern oder der Ältesten hören. Also die Korrektur und der Rat ist gefragt damit wir nicht an den Kinderkrankheiten leiden und uns selbst Nöte zuziehen. Paulus schreibt dann weiter im 1. Korinther über die Kinderkrankheiten, 1. Korinther 3, 1. Korinther 3, Vers 1 und 2. Und ich nun, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christo. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht, auch könnt ihr jetzt noch nicht. Paulus bezeichnet hier die Korinther als fleischlich und er sagt, Milch muss ich euch geben, wie die kleinen Babys. Dazu müssen wir wissen, wer waren die Korinther? Die Korinther, die Gemeinde in Korinth war die einzige Gemeinde, die alle Geistesgaben hatte. Also was wir hoch ansehen, alle Geistesgaben da, Weissagung, Zungenreden und Erkenntnisse und alles Mögliche. Und doch sagt Paulus, ihr seid noch Babys, ihr seid fleischlich, weil Zank und Streit und Parteiungen und Neid unter euch ist. Hier sehen wir wieder das Erkennungszeichen der Gläubigen. Nicht die Taten zählen, sondern die Frucht. Es war keine Liebe da. Es war keine Gemeinschaft im Geist da. Sie hatten zwar viele Geistesgaben, aber nicht die Frucht des Geistes. Auch da ist ein großer Unterschied zwischen Geistesgaben und Frucht der Gaben, Frucht des Geistes. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir uns an das Wort halten, was das Wort uns sagt, damit wir richtig laufen. Ich konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern ihr seid fleischlich, in der Selbstsucht verhaftet, selbstsüchtig, sich selbst, das ist ja auch ein Kennzeichen dieser Welt heute. Man spricht davon, du musst dich profilieren. Was ist das? Die Selbstsucht durchsetzen. Du musst dich entwickeln, du musst deinen Mann stehen, du musst deine Frau stehen, du musst dich durchboxen, du musst dich durchsetzen. Was ist das? Egoismus pur. Selbstsucht, Selbstverwirklichung. Nicht mehr an den anderen denken, nur noch an mich. Das ist der Egoismus. Jeder denkt nur an sich, nur ich. Ich denke an mich. Das ist der Egoismus, der uns gezeigt wird. Und da sagt Paulus, ihr seid fleischlich. Und man muss euch Milch geben, nicht feste Speise. Und denken wir daran, die Korinther waren eine Gemeinde, die viele Geistesgaben hatten. Dann als nächstes im Hebräer 5, da geht es wiederum um Wachstumsstörung. Hebräer 5. Vers 11 und folgende. Davon hätten wir wohl viel zu reden, aber es ist schwer, weil ihr so unverständig seid. Und ihr solltet längst Meister sein, bedürfet wiederum, dass man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gebe und nicht starke Speise. Genau das gleiche wie bei den Korinthern. Und wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein junges Kind. Den Vollkommenen aber gehört starke Speise, die durch Gewohnheit haben, geübte Sinne zu unterscheiden, Gutes und Böses. Hier sehen wir jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Der Hebräerschreiber sagt uns hier, ihr solltet längst Meister sein nach dem Glauben. Ihr solltet schon im Glauben erwachsen sein, aber ihr seid immer noch Babys, weil ihr nicht, wie es in Vers 14 heißt, weil ihr durch Gewohnheit habt, geübte Sinne zu unterscheiden, Gutes und Böses. Hier geht es um die Gewöhnungsbedürftigkeit. Wir sollen nicht nur mal das Wort Gottes lesen oder mal zur Bibelstunde kommen oder irgendwann mal zum Gottesdienst, sondern wir sollen uns daran gewöhnen. Es soll eine feste Gewohnheit werden. Und wie heißt es in den Sprüchen im Alten Testament? Gewöhne den Knaben früh an seinem Weg und er wird im Alter davon nicht lassen. Also die Gewohnheit ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Wir können uns angewöhnen, faul zu sein. Das kriegen wir schwer wieder weg. Wir können aber auch gute Gewohnheiten üben, trainieren, dass wir Gottes Wort Priorität Nummer 1 einräumen in unserem Leben. Dass wir danach kämpfen und streben, Gott an die erste Stelle zu setzen. In unserem Alltagsleben, nicht sonntags morgens von 10 bis 12, sondern im Alltagsleben soll Gott sichtbar werden an der ersten Stelle. Mich daran gewöhnen, Gottes Wort zu lesen, regelmäßig zu beten, dass ich Gebetszeiten habe, feste Zeiten. Seht, im Islam kennen wir, denke ich mal, mehr oder weniger. Die haben Gewohnheiten. Jeden Tag, zur selben Zeit, 5-mal am Tag, fallen sie auf die Knie und beten Richtung Mekka. Von Kindesbeinen auf gewohnt. Sie kennen nichts anderes. Es ist etwas Natürliches für sie. Sie beten zu einem, nicht zu dem Gott der Bibel. Wie viel mehr sollten wir, die wir Gott, unseren Vater nennen dürfen, die wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, unseren Gott anbeten und ihm danken und preisen. Wir kennen das von Daniel im Alten Testament. Er hatte diese Gewohnheit, am offenen Fenster zu beten, gen Jerusalem. Und selbst als die Feinde draußen ihm eine Falle gestellt haben, hat er nicht von dieser Gewohnheit gelassen. Er war es gewöhnt, so zu beten, und so hat er es getan. Gewöhnen wir unsere Kinder früh, ist jetzt nicht tageszeitlich gemeint, sondern früh, jung an Jahren, einen guten Weg zu gehen. Was geben wir ihnen mit auf ihrem Lebensweg? Geben wir ihnen einen festen Halt, ein Geländer mit, an dem sie sich langhangeln können durchs Leben, dass sie lernen zu beten, dass sie gelernt haben, die Bibel zu lesen, dass sie gelernt haben, in der Gemeinschaft zu beten. Ist sehr wichtig, dass das auch Gotteskinder lernen, wenn sie sich bekehrt haben, dass sie keine Wachstumsstörungen haben, sondern dass sie gesund aufwachsen, gute Gewohnheiten eintrainiert haben, gute Gewohnheiten eingeübt zu haben. Es soll keine Routine werden, das möchte ich unterstreichen. Es soll nicht nur eine Liturgie werden oder so, sondern es soll von Herzen kommen. Aber doch, dass man sich daran gewöhnt hat und dass man sagt, jetzt ist die Zeit meines Gebetes. Hat man von einem Geschäftsmann gehört, da wusste die Sekretärin, wenn da jemand kam oder was, dann hat die gesagt, nein, da können Sie jetzt nicht rein, der hat jetzt seine stille Zeit. Die wussten natürlich nicht, was macht er, meditiert er jetzt oder schläft er oder was macht er jetzt mit in der stillen Zeit. Ne? Er hat die Bibel gelesen und gebetet. Aber das war eine klare Regelung, von 8 bis 8:30 oder von 9 bis 9:30 oder wie auch immer, wollte er nicht gestört werden. Und es hat ihn auch keiner gestört. Hat seine stille Zeit gehabt, hat seine Regel, seine Gewohnheit gehabt. Machen wir es uns zur Angewohnheit, damit das in unserem Leben fruchtet. Dass wir gesund im Glauben wachsen. Dann wieder im 1. Johannes, ich werde jetzt da gleich schließen mit diesem Punkt. Im 1. Johannes noch einmal, Kapitel 2, Vers 12. Von den Jünglingen. Was die Jünglinge kennzeichnet. Vers 13 in der Mitte, ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Und weiter heißt es dann im Vers 14 in der Mitte, ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch und ihr habt den Bösewicht überwunden. Hier sagt uns die Schrift zweimal, dass die Jünglinge den Bösen oder den Bösewicht überwunden haben. Warum? Weil sie stark sind. Einmal in der natürlichen Kraft. Sie haben Willenskraft, sollten sie jedenfalls haben, nicht geschwächt sein durch die Anfechtungen dieser Welt, sondern Jugend hat Power. Und diese Power sollte genutzt werden, um dem Bösen zu widerstehen und den Bösen zu überwinden. Mit dem Alter wird man schwächer. Aber in der Jugendzeit hat man Kraft und Stärkung. Und deshalb sagt er hier, ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark. Warum seid ihr stark? Weil das Wort Gottes in euch ist. Das ist das Entscheidende. Und ein Jugendlicher ist schwach, wenn das Wort Gottes nicht in ihm ist. Wenn er nicht nach dem Wort Gottes lebt. Gottes Wort gibt uns Kraft und Stärkung, das Böse und den Bösen zu überwinden. Das Böse ist die Sünde, die Welt. Und der Böse ist der Feind, der uns verführen möchte. Wenn wir aber am Wort bleiben und wenn das Wort in uns bleibt, so sagt uns die Schrift hier, seid ihr stark, weil das Wort Gottes bei euch ist und ihr habt den Bösewicht überwunden. Wunderbares Bild, was wir hier sehen. Wir sind auf der Siegesseite, weil Jesus in uns ist. Im Kapitel 4, Vers 4 sagt uns das nochmal die Schrift: Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Durch die Wiedergeburt kommt Jesus in unser Leben. Er ist größer, er ist stärker und deshalb haben wir überwunden und können überwinden. Im Epheser heißt es dann, ihr seid stark in dem Herrn. Dann geht es noch um die Väter und die Mütter, aber das werden wir jetzt abbrechen, ist jetzt 11:30, dass wir da nicht zu lang überziehen. Also noch einmal zusammengefasst, wie man in die Familie Gottes hineinkommt, durch die Wiedergeburt, grundsätzliche Voraussetzung und Bedingung, Gottes Wort fällt in unser Herz, wir müssen eine klare Entscheidung hinzutun. Es sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Es ist wie bei einer natürlichen Zeugung. Es ist Gottes Wort, das mein Herz trifft, und es ist mein Wille, dass ich klar Ja sage zu Jesus. Wenn nur Gottes Wort in mein Herz fällt und ich keine Entscheidung treffe, komme ich nicht zu dieser Wiedergeburt. Dann werde ich vielleicht fromm, aber ich werde nicht wiedergeboren. Deshalb muss ich eine klare Entscheidung und Bekenntnis für Jesus und zu Jesus ablegen, dass ich wiedergeboren werde in die Familie Gottes hinein und dass ich dann auch das Erkennungszeichen habe, dass ich Gottes Willen tue und dass ich die Frucht habe, nicht nur die Taten, sondern dass ich Frucht habe, wie es uns Galater sagt, und dass ich dann auch die anderen lieb habe, die zur Gemeinde Gottes gehören, weil ich den Vater im Himmel lieb habe. Und dann werden wir auch durch die Kinderkrankheiten gut durchkommen, wenn wir im Glauben wachsen, weil Jesus in uns ist und er ist stärker. Und wir überwinden mit seiner Hilfe das Böse und die Sünde, die uns immer wieder anficht und die uns umlauert und uns zu Fall bringen will. Jesus ist Sieger und sein Sieg ist unser Sieg. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dein Wort, das du uns schenkst. Wir wollen dir danken dafür, dass du uns den vollkommenen Sieg am Kreuz auf Golgatha errungen hast. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist, weil du es uns verheißen hast und dass wir zu deiner Familie gehören dürfen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort uns das bezeugt und dass wir diese Gewissheit haben dürfen, wiedergeboren zu sein, zu einer lebendigen Hoffnung, zum ewigen Leben. Wir loben und preisen dich dafür und danken dir, dass du am Kreuz für unsere, für meine Sünde gestorben bist, damit ich ewiges Leben haben darf. Hab Lob und Dank, in diese Familie hineingeboren worden zu sein. Hab Dank dafür, dass ich Erbe deines Reiches sein darf, teilhaftig zu sein, den Segnungen, die du bereitet hast. Wir beten dich an und danken dir für diese Gewissheit, die du uns gibst durch dein Wort. Amen. Amen. Amen.